Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform heute Living City. Darum soll es heute gehen. Das ist ein Projekt der Hochschule Neu-Ulm und über das werden wir in der kommenden Stunde gemeinsam sprechen. Bei mir heute zu Gast Raffaela Erbe. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Informationsmanagement der Hochschule Neu-Ulm und wird mir berichten, worum es in diesem Projekt geht. Vorab kann ich schon mal erwähnen, es wird sich ein bisschen um Gesundheit und um unsere Umwelt drehen. Aber ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen. Ich verrate nur noch, für Free FM heute bin ich Maximilian Strauß für euch am Mikrofon. Und jetzt sage ich natürlich erstmal, Raffaela, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, danke.
Freut mich, dass du da bist und uns dein Projekt bzw. euer Projekt natürlich vorstellst. Du wirst ja nicht alleine arbeiten. Erstmal, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin, das habe ich gerade schon erwähnt. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr noch sagen, was du studiert hast und was so deine Aufgaben sind. Was machst du? Was gibt es über dich zu wissen?
Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Softwareentwicklung von Smart City. Das heißt, ich bin in der Informatik angesiedelt. Ganz ursprünglich habe ich eigentlich Medizintechnik studiert. Medizintechnik ist so in Richtung Mechatronik, allerdings auf die Medizin eben bezogen. Und da war natürlich die Informatik auf jeden Fall auch ein Teil dabei und bin dann da irgendwie immer weiter reingeschlittert. Erst so durch so ein, das nennt sich Bachelorprojekt. Da habe ich schon die Informatikrollen übernommen und dann bei meiner Bachelorarbeit wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr in Richtung Regelungstechnik machen. War dann aber auch wieder Informatik und dann habe ich mich dem gefügt und bin jetzt eben in der Informatik gelandet. Genau.
Informatik also ist dein spezielles Thema, da fühlst du dich wohl. Was ist das so ein bisschen so das Liebste, was du in der Informatik machst, wenn ich das fragen darf?
Am liebsten tatsächlich so Knobelaufgaben, irgendwas, wo man das Gefühl hat, da verdreht es das Gehirn, wo es einem richtig das Gehirn erstmal verknotet und wo man dann Schleifen in Schleifen in Schleifen hat oder sowas, wo man dann am Schluss sagt, ah, jetzt bin ich bei der Lösung.
Informatik hat ja mit Programmiersprachen viel zu tun. Also es gibt ja theoretische Informatik, es gibt natürlich die praktische Informatik. Wenn ich mal explizit auf die Programmiersprachen gehe, einfach nur mal so als Fun Fact, was ist deine Lieblingsprogrammiersprache?
Meine Muttersprache auf jeden Fall. C#, das habe ich von Anfang an so gelernt. Das war dann auch Thema praktischerweise bei meiner Bachelorarbeit. Die habe ich in einem Unternehmen geschrieben und die haben auch mit C# gearbeitet. Das heißt, das ist eindeutig so mein Steckenpferd. Das ist eine objektorientierte Programmiersprache, nennt sich das. Und das macht mir eindeutig am meisten Spaß.
Konntest du die auch im Projekt Living City verwenden oder ist sie da nicht dabei?
Da ist sie jetzt leider nicht mehr dabei. Da sind wir jetzt mehr bei Java oder Python oder JavaScript. Das ist so das, was ich gerade am häufigsten verwende.
Schade natürlich. Ich hätte es dir gewünscht, dass du da dein Wissen anbringen kannst in deiner Lieblingsprogrammiersprache. Aber die anderen wirst du bestimmt genauso gut beherrschen. Und immerhin, das Projekt ist ja auf die Beine gestellt. Es läuft. Und da möchten wir natürlich jetzt gerne noch ein bisschen in die Details einsteigen. Ganz vorneweg, Living City. Was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Namen?
Also Living City, bei uns geht es da vor allem darum, quasi die Bewohner von Großstädten, Ulm und Neu-Ulm, jetzt in dem Fall wieder in die Städte zurückzubringen und die eben trotz dem Wandel, dass man eben in Großstädten lebt, dass sie sich trotzdem eben gesund und umweltschonend verhalten. Genau.
Gesund und umweltschonend. Was hat das eine mit dem anderen tatsächlich zu tun? Wieso die beiden Komponenten?
Also klar, Nachhaltigkeit ist ja jetzt gerade echt in aller Munde und auch super wichtig. Das ist was, wo wir auch auf jeden Fall als Hochschule sehen, dass das wichtig ist. Und die zwei Sachen lassen sich natürlich super kombinieren, indem man zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, was ich auch super gerne mache. Oder indem man eben ja, sich einfach bewegt.
Wann hat denn das ganze Projekt angefangen? Wann war der Startschuss für Living City, wo ihr euch hingesetzt habt und gesagt habt, so jetzt fangen wir an?
Also der Startschuss ist tatsächlich schon sehr früh gefallen. Der ist 2018 gefallen, im November oder Dezember. Genau, und dann war das allerdings so, dass da jetzt erstmal noch gar kein wissenschaftlicher Mitarbeiter direkt dafür da war. Das hat dann gedauert, bis dann erstmal ist mein Kollege dazugekommen, der Thomas Schulz. Und der hat sich dann quasi erstmal um eine Bürgerbefragung gekümmert. Was könnten wir machen? Was ist auch den Bürgern da in dieser Hinsicht irgendwie wichtig? Und dann kam erst ein technischer Mitarbeiter, der gesagt hat, okay, der soll sich jetzt wirklich um die Umsetzung von unserem Projekt kümmern. Da wurde dann entschieden, dass eine App rauskommen soll. Und der hat dann diesbezüglich darauf hingearbeitet. Und ich bin jetzt erst seit Januar 2021 hier in meinem Projekt.
Das heißt, du bist noch ein bisschen neu dazugekommen.
Der Neuling.
Der Neuling. So drückst du das jetzt aus. Ich wollte sagen, die erfahrene Person, die jetzt noch notwendig war, um das Projekt weiter voranzubringen.
Genau, auf jeden Fall.
Wir haben schon gehört, eine App soll es also geben. Aber was verbirgt sich denn noch so alles im Projekt dahinter? Wie gestaltet sich das Projekt aus? Wie könnt ihr diese gesundheits- und umweltschonenden Aspekte in diesem Projekt realisieren?
Also das Projekt ist ein Stück weit so zweigegliedert. Zum einen gibt es so den Aspekt, dass wir auch gern Forschung betreiben wollen im Thema Incentivierung. Incentivierung meint quasi, wie kann man Leute motivieren, ihr Verhalten zu ändern. Den Bereich macht mein Kollege, beziehungsweise jetzt neu meine Kollegin Tina Zimmermann. Und die beschäftigen sich damit, beschreiben hier eben Forschung, schauen, wie können wir zum Beispiel diese App sinnvoll einsetzen, um wirklich eine Verhaltensänderung zu bekommen, um wirklich zu schauen, dass die Bürger mehr Sport treiben oder eben auch umweltschonende Dienstleistungen von Unternehmen hier in Ulm und Neu-Ulm wahrzunehmen.
Wenn du sagst umweltschonende Dienstleistungen, Umweltschutz ist ja ein sehr, sehr großes Thema, das wollen wir jetzt heute nicht auffächern, da wären wir nicht fertig, aber Umweltschutz kann ja auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Du sprichst von umweltschonenden Dienstleistungen, richtet sich das ganze Projekt dann gezielt nur auf solche Dienstleistungen oder eher auch ein bisschen auf den Umweltschutz generell?
Also es ist sehr zweigegliedert. Also zum einen wollen wir auf jeden Fall die umweltschonenden Dienstleistungen, wir haben Praxispartner bei uns im Projekt, wo wir sagen, zum Beispiel ein Schwimmbad oder der öffentliche Nahverkehr, das möchten wir auf jeden Fall fördern. Und zum anderen eben auch dieses, dass sich der Mensch selber bewegt. Also beantwortet es die Frage?
Ungefähr, aber vielleicht können wir dann nochmal von der anderen Seite an das Thema rangehen. Was wäre denn so eine umweltschonende Dienstleistung? Also wir haben schon gehört Schwimmbad.
Genau, Schwimmbad oder in der Glacis-Galerie gibt es zum Beispiel Sportzentren, dass man die zum Beispiel wahrnimmt. Oder eben, dass man bei den SWU mit den Öffentlichen fährt. Und genau, da sind wir jetzt so an dem Punkt, wo wir jetzt noch nicht so viele Praxispartner haben für die Entwicklung eben dieser App. Und dann ist aber, da greife ich jetzt schon vorweg, auf jeden Fall steht es auf jeden Fall aus, dass man sagt, man möchte da noch andere Partner irgendwie mit drin haben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es so ein bisschen in die Richtung, dass man die Dienstleistungen versucht, umweltschonend und für, sag ich mal, den Nutzer oder die, sag ich mal, den Verwender gesund orientiert zu gestalten bzw. auszuwählen und so ein bisschen zu selektieren.
Gar nicht unbedingt umzugestalten, sondern eben die Dienstleistungen, die nachhaltig und gesund eben für den Bewohner sind, die einfach aktiv zu nutzen. also nicht umgestalten, sondern zu fördern quasi.
Also es geht um eine bewusste Gestaltung davon,
genau.
Und das Ganze mit Incentivierung, das heißt mit Anreizsetzung ein bisschen zu fördern bzw. zu unterstützen.
Genau. Und dann machen wir noch Folgendes. Wir schauen uns dann zum Beispiel Besucherströme in der Stadt an. Zum Beispiel, wie viele Besucher haben wir zu der und der Uhrzeit bei dem und dem Wetter. Jetzt zum Beispiel im Schwimmbad. Und möchten dann dem quasi gegensteuern und sagen, zum Beispiel, wir möchten dann, auch wenn wenig los ist, dann denen auch helfen und sagen, okay, vielleicht ist es auch jetzt sinnvoll, jetzt hinzugehen und nicht dann, wenn immer alle hingehen. Da möchten wir ein bisschen mehr Offenheit quasi für alle schaffen.
Das heißt, ihr verteilt auch so ein bisschen je nach Auslastung.
Genau.
Wenn ich aber nochmal zum Thema Incentivierung bzw. zu diesen Anreizen zurückkommen dürfte. Wie sieht so ein Anreiz oder wie könnte so ein Anreiz aussehen, um jemanden dazu zu bringen, entsprechend sich natürlich gesundheitsbewusst bzw. umweltschonend in seinem Dienstleistungskonsum zu verhalten?
Also das ist jetzt so das Fachgebiet oder Schwerpunkt von meiner Kollegin. Mein Laienwissen, sage ich dazu jetzt mal, ist so, dass man sagt, es gibt monetäre Anreize und nicht monetäre Anreize. Monetäre Anreize sind dann eben zum Beispiel, dass man eben einen Rabatt bekommt oder im krassesten Fall natürlich was gezahlt bekommen würde. Da schaut man natürlich, in welchem Bereich ist das auch sinnvoll, was wäre übertrieben und wo hat man die beste Effizienz. Und dann gibt es diese nicht monetären Anreize, die können sein, dass ich mich irgendwie zum Beispiel mit meinen Nachbarn vergleiche und schaue, ah, okay, jetzt bin ich jetzt endlich mal öfters gefahren, mehr Fahrrad gefahren wie er oder ja, genau solche Sachen.
Raffaela Erbel von der Hochschule Neuum vom Institut für Informationsmanagement. Die haben ein Projekt aktuell, Living City heißt es, und sie versuchen mit Anreize zu untersuchen, was man da so alles unternehmen kann. Sie hat uns eben schon mal vom Projekt erzählt und dass da einiges an Forschung und Arbeit dahinter steckt von ihr, also natürlich ihren Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt wäre meine Frage, wie sieht eure Arbeit etwas im Detail aus? Wie sieht der Versuch auf? Was macht ihr? Was verbirgt sich alles dahinter? Aber nicht alle Fragen auf einmal, um Gottes Willen. Sie schaut mich schon mit großen Augen an. Erstmal, du hast mir vorher schon erzählt, ihr habt ein Paper dazu veröffentlicht, was ihr bisher gemacht habt. Um was ging es denn da so? Was war denn so bisher die Arbeit?
Also bei uns war so generell auf jeden Fall die Überlegung, es geht ja viel um Verhaltensweisen eben von Bürgern, und da war auf jeden Fall die Vorüberlegung, oder was wir dann auch eben auch durch Recherche gefunden haben und was sich bestätigt hat, ist, dass das Wetter eben sehr, sehr großen Einfluss auf die Verhaltensweisen hat. Und dementsprechend war klar, dass es für uns auf jeden Fall ein großes Thema sein wird und dass wir das auch gerne bei uns in die App mit reinnehmen wollen. Dementsprechend haben wir dann auch Wettersensoren entwickelt, die, da kann ich später noch vielleicht ein bisschen mehr erzählen, und die haben wir dann hergenommen und mit denen auch ein bisschen Forschung betrieben. Das heißt, wir haben uns überlegt, ist es denn überhaupt wirklich nochmal sinnvoll, Wettersensoren zu entwickeln, die selber zu machen, oder reichen vielleicht irgendwie auch schon die öffentlichen Schnittstellen aus, wo man das Wetter schon abgreifen kann? Wir haben so unsere persönliche Erfahrung war eben ganz oft, dass man irgendwie eine Wetter-App hat auf seinem Handy und dann draufschaut und dann steht da, okay, es regnet. Dabei regnet es ja irgendwie gar nicht. Daher kam so bei uns eben die Überlegung. Und genau, wir haben uns das dann an erstmals drei verschiedenen Orten in Ulm angeschaut und da verglichen mit öffentlich zugänglichen Daten, was so rauskommt.
Und wie war das so der Unterschied? Wart ihr da gleich auf oder gab es da auch komplett unterschiedliche Ergebnisse?
Also generell sieht man auf jeden Fall, Wetter ist Wetter. Man sieht auf jeden Fall den gleichen Temperaturverlauf. Wir haben uns da erstmal lediglich auf die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit beschränkt, die wir gemessen haben und dementsprechend auch bei den anderen Quellen abgefragt haben. Da haben wir uns erstmal auf jeden Fall gefreut, Da haben wir gesehen, okay, wir haben keine blöden Sensoren eingekauft. Also wir haben unsere Sensoren aus Modulen zusammengebaut und dafür eben auch ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmodul. Dementsprechend uns erstmal gefreut, dass es schon mal gut ausschaut, dass der Verlauf gleich ausschaut. Man sieht aber auf jeden Fall, dass wir mehr Ausschläge haben und mehr Extreme bei unseren Sensoren.
Das heißt, die reagieren ein bisschen extremer auf die Wetterverhältnisse.
Genau. Und man kann auch davon ausgehen, die updaten sich öfters. Teilweise, wenn man diese öffentlich zugänglichen Quellen eben anfragt nach Wetter, dann antworten die mit Daten, die sind teilweise schon eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde alt. Also das heißt, man sieht auf jeden Fall, dass wir unsere auch eben öfters abfragen konnten. Dementsprechend kommen wir auch, denke ich, auf eine größere Standardabweichung.
Das heißt, ihr seid eigentlich viel genauer mit eurem Wetter dran, dadurch, dass ihr viel häufiger abfragt und viel mehr Daten und viel genauere Daten erheben könnt.
Genau, also ich denke, unser Vorteil ist auf jeden Fall, wir haben ja natürlich drei verschiedene Sensoren. Das heißt, wir haben die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet platziert und haben an verschiedenen Stellen das eben messen können. Das heißt, wir können da schon alleine einen Unterschied feststellen. Wenn wir jetzt so einen öffentlich zugänglichen Datensatz haben, dann hat man natürlich da keinen Vergleich mehr. Man weiß normalerweise auch nicht, wo die Daten gewonnen wurden. Die haben oft, manchmal haben sie auch GPS-Daten mit dran. Das ist dann aber oft einfach nur das Zentrum von Ulm oder das Zentrum von Neu-Ulm. Das ist ein bisschen schade, dass das irgendwie nicht besser genutzt wird.
Und eure Sensoren, die ihr im Stadtgebiet verteilt habt, beziehungsweise in der Umgebung, kennst du die Standorte, wo die gestanden haben oder stehen die immer noch?
Klar, die stehen da immer noch. Das ist zum einen bei uns auf der Hochschule, auf dem Dach, dann bei den SWU auf dem Dach, bei unseren Praxispartnern und beim Donaubad ist es nicht ganz so ausgesetzt wie unsere anderen Sensoren. Das heißt, da war auch schon klar, okay, das kann unsere Messungen auf jeden Fall beeinflussen. Aber das wissen wir und dementsprechend können wir die Daten natürlich auch bewerten.
Ihr habt aber eure eigenen Sensoren dafür entwickelt, um die an diesen drei Standorten zum Einsatz zu bringen. Du hast schon gesagt, ihr habt verschiedene Komponenten eingebaut, ein Luftfeuchtigkeitsmesser, Temperaturmesser. Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Wie einfach oder wie schwierig war es, diese Temperaturmesser zu entwickeln und in Einsatz zu bringen?
Schön, dass du fragst. Das ist nämlich so ein Thema, das liegt mir selber voll am Herzen. Ich habe die Stelle angenommen, ich habe selber zuvor irgendwie noch nie mit einem, das nennt sich Raspberry Pi. Das ist quasi wie so ein ganz kleiner Computer, der nur auf einer einzelnen Platine ist. Mit sowas hatte ich eben zuvor noch nie gearbeitet. Ich wusste ja, dass ich Sensoren bauen soll, die sollen auf einem Raspberry Pi basieren. Und war da am Anfang recht aufgeregt davor und habe mir gedacht, wow, was ich jetzt krasses Neues lerne. Und weil ich da eben in die Richtung noch gar nicht so unterwegs war. Und habe aber dann einfach festgestellt, dass es sehr viel einfacher ist, dass es total schön ist, weil man einfach viele, gerade für einen Raspberry Pi findet man viele vorgefertigte Sensoren oder andere Module eben, die man da direkt anschließen kann. Man findet gut auch im Internet irgendwelche Tutorials. Da gibt's ja mittlerweile echt richtig viel. Und dadurch ging es eigentlich einigermaßen einfach.
Das heißt, es war eigentlich gar nicht so extrem schwer, die Sensoren aufzubauen, aber ihr habt es auf jeden Fall geschafft. Du hast dich da reingefuchst in diese Arbeit und hast es realisiert und jetzt sind sie im Einsatz.
Genau.
Sollen noch mehr Sensoren in den Einsatz kommen? Ihr habt ja jetzt drei aufgestellt.
Genau, also wir sind jetzt gerade an der Weiterentwicklung von den Sensoren. Wir wollen da oder sind jetzt auch schon dabei, andere Daten noch zusätzlich zu erfassen. Das zum einen, also wir wollen da gerne einen UV-Sensor noch da haben. Einen Blitzsensor haben wir auf jeden Fall noch mit drinnen. Einen Sensor, der tatsächlich die Bewölkung messen soll, haben wir noch mit dran. Und ein Anemometer, das misst den Wind, die Windgeschwindigkeit. Da sind wir gerade aktuell noch dran. Und sind jetzt dabei, gerade noch 2 Sensoren mehr zu machen, die wir auch im Stadtgebiet dann aushängen wollen. Da sind wir noch auf der Suche, aber nach geeigneten Orten.
Dann entwickelt ihr aber eigentlich schon fast eine vollständige Wetterstation. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt ganz spontan noch einfallen würde, wäre ein Regensensor. Oder hast du den auch aufgezogen?
Den habe ich vergessen aufzuziehen.
Dann ist der auch mit drin. Dann habt ihr eigentlich fast schon eine fertige Wetterstation. Dann könnt ihr bald eigentlich anderen Konkurrenz machen und bald das genaueste Wetter für Ulm damit prognostizieren, beziehungsweise eigentlich für Ulm und Neu-Ulm.
Natürlich, das auf jeden Fall. Ich denke, dabei ist immer so die Frage, inwiefern die Genauigkeit der Sensoren natürlich nochmal eine Rolle spielt. Wir hatten jetzt für unsere erste Version von den Sensoren, hatten wir zum Beispiel viele billigere Sensoren oder Komponenten eben. Dieser Temperatursensor, der hat 1-2 Euro oder sowas gekostet. Dementsprechend ist da aber die Genauigkeit, ich glaube auch bei 0,5% oder sowas. Also da muss man eben immer schauen, wo man Einschritte macht oder wo man mehr Geld ausgeben will. Da wächst man aber auch mit der Erfahrung, was dann vielleicht klüger ist oder wie man es das nächste Mal vielleicht besser macht bei der nächsten Version.
Man lernt also immer dazu und eure Wetterstationen, die werden immer besser, immer genauer. Ihr könnt uns immer noch genauer sagen, wie das Wetter wird, beziehungsweise ich spreche davon, wie das Wetter wird. Ihr könnt ja messen, eigentlich nur messen, wie das Wetter aktuell ist. Ist es euch auch möglich, auf Basis dieser Daten eine Art Vorhersage zu machen oder betrachtet ihr bislang nur den Ist-Stand?
Also wir betrachten bislang nur den Ist-Stand. Wir wollen den Ist-Stand allerdings verknüpfen, eben wie ich schon erklärt hatte, mit den Besucherströmen und wollen dann allerdings über Fremddaten, Fremdvorhersagedaten, das funktioniert ja leider auch da schon immer nur so semi-gut. Das heißt, wir wollen da auf jeden Fall erstmal existierende Daten nehmen und die verwenden, um dann zumindest auch Besucherzahlen und Besucherströme zu prognostizieren.
Also eigentlich ein großes Vorhaben, das ihr da habt. Aber eine ganz wichtige Frage zu den 3 Standorten habe ich noch. Ihr habt 3 Wetterstationen aufgestellt. Messen die immer das Gleiche oder haben wir im Stadtgebiet tatsächlich unterschiedliches Wetter?
Also die Messungen, die ich dir jetzt sagen kann, das ist vom Winter. Da haben wir einen Unterschied von plus minus 2 Grad, allerdings im Mean Value. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß, wie viel da so der absolute Abstand ist. Aber es ist definitiv, dass man den Unterschied sieht. Und gerade im Bereich so Smart Cities, wo wir ja so unterwegs sind, dass man Daten eben hat in der Stadt und die dann auch für irgendwelchen Anwendungen verwenden möchte. Je nach Anwendung spielt es eben dann schon eine größere Rolle. Zum Beispiel für den, nicht Wetterdienst, für den Straßenkehrdienst, ja, wenn es eben gefriert, dass man sagt, okay, da gefriert es bei einer bestimmten Temperatur, da machen dann zum Beispiel 2 Grad schon den Unterschied. Das heißt, da rentiert sich's auf jeden Fall, das anzuschauen und da weiter dran zu bleiben.
Und inwieweit betrifft es, sage ich mal, die verschiedenen Standorte dann der Wetterstationen, wenn du jetzt sagst, gerade wie den Reinigungsdienst der Straße, dass die wissen, wo in welchem Gebiet sie aktuell noch arbeiten können? Und
ist keine Anwendung von uns, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber das ist eben was, wo man sagt, im Smart-City-Bereich gibt es ja viele Anwendungen und das kann eben auch dazu gehören, dass man dann zum Beispiel eine Routenplanung macht oder dass man weiß, wo muss ich jetzt schon Salz streuen zum Beispiel und wo noch nicht.
Aber das heißt, im Winter könnt ihr relativ doch ein paar Unterschiede zwischen den verschiedenen Standorten feststellen. Im Sommer dann, wenn wir das mal weiterspinnen, könnt ihr mir sagen, wo es regnet und wo gerade die Sonne scheint. Dann wissen wir, wo wir hingehen wollen.
Genau.
Und ihr könnt damit eigentlich wunderbar die Wettergegebenheiten in den verschiedenen Teilstadtgebieten von Ulm und Neu-Ulm aufzeigen und auch schauen, beziehungsweise die Besucherströme, wie du sie vorher gesagt hast, steuern.
Genau, das ist auf jeden Fall unser Ziel, eine App eben zu entwickeln, mit der wir das dann machen können, wo wir sagen können, da können wir das Beste vorschlagen.
Erzähl uns über deine App. Was ist deine Arbeit? Wie sieht die App aus? Was soll sie können?
Also die App ist, ist das Herzstück, sind sogenannte Challenges. Wir machen damit quasi Vorschläge an den Nutzer für unsere App, was er jetzt quasi unternehmen könnte. Da fällt eben zum einen drunter Dienstleistungen von unseren Praxispartnern und zum anderen eben auch irgendwelche eigenständigen Aktivitäten wie spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder sowas. Das ist so das Herzstück dieser App. Und dann gibt es da natürlich eine ganze Menge an Incentivierungen, also an Motivationsideen, wie wir sagen, okay, so können wir uns vorstellen, dass wir den Nutzer gut dazu bringen können, dass er sich auch wirklich bewegt. Da gibt es zum einen, ich denke, am interessantesten sind da die Challenge-Punkte auch. Also für jede Challenge, die ich mache, egal ob das eine sportliche Challenge ist oder ob das eine Challenge ist mit unseren Praxispartnern, erhält man Challenge-Punkte. Die Challenge-Punkte sind aber erstmal nur ganz schön. Die sind quasi so als generelle Belohnung, dass ich das auf jeden Fall auch immer habe. Und dann gibt es bei uns auch noch die Möglichkeit, wenn man bei unseren Praxispartnern dann tatsächlich auch eine Challenge macht, haben wir mit denen verhandelt, dass es dann tatsächlich auch, das nennt sich Ulmer Spatzen, gibt. Die Ulmer Spatzen kann man dann sammeln und kann man dann, ähnlich wie bei der Deutschen Bahn, für unterschiedliche Dinge wieder ausgeben quasi. Das sind entweder Preisreduzierungen oder irgendwo vielleicht noch einen Kaffee sich holen. Genau solche Dinge. Also das ist quasi so ein bisschen so unsere Währung, die man in der App dann noch hat als Zusatzmotivation. Und dann ist natürlich aber auch wichtig, wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen unsere Nutzer motivieren dazu, irgendwelche Dienstleistungen in Angriff zu nehmen, dann ist es natürlich schön, wenn die dahin nicht unbedingt mit einem Auto fahren, sondern vielleicht ihr Auto auch stehen lassen und mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit den Öffis fahren. Und dafür haben wir uns eben überlegt, dass es da auch nochmal ein Punktesystem gibt, wo man CO2-Ersparnisse eben sammeln kann. Und diese CO2-Ersparnisse, die man bekommt, da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, sich eben mit seinem Nachbarn zu vergleichen oder mit seinen Freunden oder eben mit allen App-Nutzern, um zu sehen, so wie stehe ich, wie bin ich jetzt hier gerade.
Die sind dann aber nur zum Vergleich da, also da, die sind nicht, sage ich mal, wie die Ulmer Spatzen, die er dann als Währung verwendet, um entsprechend Rabatte oder auch mal so kleine Dinge wie einen Kaffee entsprechend auslösen zu können, sondern die dienen nur dem Vergleich der Selbstmotivation.
Genau, das sind eben so die verschiedenen Dinge für die Motivation, die wir ausprobieren möchten, wo wir dann, wenn wir, also wir entwickeln die App momentan noch, wo wir dann, wenn wir fertig sind mit der Entwicklung, wo wir sagen, okay, da möchten wir schauen, wo wird dann, welche Form von Motivation quasi bringt am meisten und wo lohnt sich hier auch weiterzumachen, damit wir auch eben mit dieser App Forschung betreiben können und sagen können, wir können da einen wissenschaftlichen Beitrag leisten.
Also es geht im Prinzip eigentlich nur darum rauszufinden, oder nur ist ein bisschen arg schwach ausgedrückt, es geht darum rauszufinden, wie man am besten die Anreize setzen kann, welche Anreize am meisten bewirken und wie man das am besten oder auch am einfachsten nachher bewerkstelligen kann.
Genau, das ist der Teil, den meine Kollegin dann eben auch übernehmen wird. Ich bin selber viel mehr für die Umsetzung von dem Ganzen verantwortlich und die Forschung damit betreiben wird eben meine Kollegin. Das heißt, wir arbeiten da sehr, sehr viel Hand in Hand. Wir hatten auch mit Werkstudenten zwei Stück, die dann das Design gemacht haben von dieser App, weil ich ja als Informatiker nicht unbedingt so super qualifiziert dafür bin, was denn da am besten und am schönsten ist. Das heißt, wir haben da sehr viel Hand in Hand gearbeitet im Design, in dem, okay, was brauchen wir für Motivationsmöglichkeiten.
Viel Arbeit also, die da dahinter steckt und die ihr euch macht, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Du bist für die App verantwortlich. Die App ist aber noch nicht erhältlich aktuell, also daran wird noch gearbeitet.
Ja, genau. Leider ist sie noch nicht erhältlich, die kann man sich noch nicht downloaden. Wir sind da gerade dabei, die zu entwickeln. Wir arbeiten da auch zusammen mit externen Entwicklern, weil wir sagen, das können wir oder kann ich alleine gar nicht alles stemmen. Ich bin jetzt gerade vorrangig in der Serverentwicklung mit drinnen. Das heißt, die App kommuniziert natürlich mit einem Server und diese Verarbeitung, die da auf dem Server läuft und die Kommunikation, die nach außen stattfinden soll, den Teil mache ich gerade. Und wir werden dann voraussichtlich Ende November damit fertig sein und brauchen dann Anfang nächsten Jahres, denke ich, werden wir in die Testrunde damit gehen.
Anfang nächsten Jahres soll also die App dann tatsächlich kommen, wenn alles soweit gut läuft. Vorab, du hast die Server, sage ich mal, angesprochen, worum du dich kümmerst. Wie komplex dürfen wir uns das vorstellen? Wie schwierig ist es, die Server entsprechend zu konfigurieren bzw. zu programmieren, dass dieser Datenaustausch möglich ist, dass es funktioniert, auch mit mehreren Nutzern?
Das ist natürlich immer relativ. Für mich selber war es schon erstmal tatsächlich ein größeres Stück Arbeit, mich da auch reinzuarbeiten. Wir arbeiten mit Docker-Container, nennt sich das. Das ist eine Art von Abstraktion. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr VM was, also eine virtuelle Maschine. Das ist ja quasi, dass ich meinem PC vorgaukel, dass ich nochmal eine zweite Hardware habe. Und auf der programmiere ich dann, installiere ich dann ein weiteres Betriebssystem und darauf lasse ich dann irgendwelche Anwendungen laufen. Docker arbeitet aber so, dass es nicht die Hardware virtualisiert, nennt sich das, sondern eben nur die arbeitet mit dem vorhandenen Betriebssystem auch und virtualisiert dann quasi die Anwendungen an sich. Das heißt, ich bin hier eben fähig, ganz verschiedene Komponenten zusammenzusetzen, verschiedene Programmiersprachen auch zu verwenden und die zusammenzuführen zu einer Anwendung. Das war für mich erstmal ein sehr neues Konzept, wo ich auf jeden Fall gebraucht habe, mich reinzuarbeiten. Ich hatte da auch schon einen großen Teil von meinem Vorgänger erhalten. Also war schon komplex, aber macht jetzt super viel Spaß. Und ich denke, wenn man das Prinzip Docker auch verstanden hat, dann ist die Umsetzung relativ schnell.
Weißt du ungefähr, für wie viele Nutzer, sage ich mal, euer System dann ausgelegt ist, beziehungsweise wie viele Nutzer da es tragen könnte?
Also wir sind jetzt mal von 500 ausgegangen. Das ist aber natürlich immer so die Sache, schafft man überhaupt so viele Leute zu akquirieren, dass sie dann da auch tatsächlich teilnehmen und die App tatsächlich auch testen. Das ist aber was, wo wir anpeilen, wo auf jeden Fall unser Server fähig sein wird, mit dieser Menge an Leuten hoffentlich auch dann umzugehen.
Das heißt, das ist alles auch so ein bisschen ein wachsendes Projekt, ein skalierendes Projekt, das vergrößert wird im Laufe der Zeit. Für 500 Personen habt ihr es jetzt mal für den Start ausgelegt, wo wahrscheinlich auch erstmal sich eher ein bisschen an die Testpersonen richtet, das Ganze auch einzuführen. Und wenn es gut angenommen wird, dann wird es für immer mehr angeboten und dann können immer mehr von uns dieses Angebot nutzen.
Genau.
Das ist natürlich eine schöne Sache und ich hoffe, dass es natürlich auch so kommt. Siehst du aktuell noch irgendwelche Schwierigkeiten oder sagst du, nächstes Jahr wird zu 100% funktionieren?
Also es ist natürlich jetzt schon ein Wettlauf gegen die Zeit, dass wir da uns jetzt sehr reinhängen, dass wir da fertig werden. Schwierig insofern, dass wir, also ich denke, wir werden auf jeden Fall eine App haben, wo man sagt, mit der kann man in die erste Testrunde gehen, da hat man auf jeden Fall die ersten Testpersonen. Inwiefern wir da dann allerdings nochmal, ich denke, es ist immer so, dass man dann erstmal nochmal auf Probleme stößt oder dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so benutzerfreundlich, wir müssen das irgendwie nochmal umgestalten. Das auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall auch spannend, wenn wir die verschiedenen Usergruppen anschauen. Ich denke, das ist auch interessant, so ob das jetzt ein Student ist oder jemand Älteres oder sowas. Insofern ist es schwierig vorherzusagen, auf was wir stoßen werden.
Wir sprechen immer von Testpersonen. Werden die, wenn sie Anfang nächsten Jahres für euch beginnen, die App zu testen, beziehungsweise euch Informationen zu liefern, werden die schon die komplette Bandbreite dann der App zu sehen bekommen oder werdet ihr erstmal nur einzelne Funktionen testen?
Also es werden wahrscheinlich erstmal einzelne Funktionen sein, die wir testen, beziehungsweise die wir vor allem auswerten. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sie Testpersonen schon die komplette App haben. Wir uns aber im Bereich der Forschung dann natürlich erstmal irgendwie auf die einzelnen Komponenten konzentrieren. Es gab die Überlegung, dass wir vielleicht auch eine Masterarbeit in Bezug auf das Design irgendwie, eine Bachelorarbeit bei uns laufen lassen können, die dann eben hier schon irgendwie eine Studie macht. Das heißt, es wird tatsächlich von uns untersucht, Schritt für Schritt, aber die Nutzer werden die komplette App haben.
Die können dann also sehen, was sich alles hinter Living City verbirgt, beziehungsweise dürfen da an diesem Projekt als Testpersonen mitwirken. Du bist zwar eher serverseitig auf der App dabei, aber wenn du an die App denkst, würdest du dir noch irgendeine zusätzliche Funktion wünschen oder gäbe es noch irgendwelche Inhalte, wo du sagst, die würdest du gerne irgendwann mal in der Zukunft auch noch in der App sehen, die aktuell vielleicht noch nicht berücksichtigt sind, die man noch nicht realisiert hat?
Also wir fragen zum Beispiel am Anfang, fragen wir ab, welche Aktivität oder welche Sportlichkeit so der Nutzer am liebsten mag. Das ist leider jetzt momentan bei uns so, dass wir es noch nicht berücksichtigen können bei den Vorschlägen. Wir haben noch von der Umsetzung her genügend zu tun mit den anderen Vorschlägen, mit den anderen Gegebenheiten, die quasi mit in die Vorschläge mit reinzunehmen. Das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das wäre zukünftig super. Das wäre richtig schön, wenn wir das machen könnten. Genau, und auch eben die Wettersensoren, dass wir die ausbauen, dass wir da genauer sagen können, was haben wir für ein Wetter, da vielleicht auch noch mal mehr haben. Das wäre auf jeden Fall schön.
Raffaela Erbel ist bei mir zu Gast vom Projekt Living City, das an der Hochschule Neu-Ulm stattfindet und aktuell dafür sorgen soll, herauszufinden, wie man eine gesunde und umweltschonende Verhaltensweise realisieren kann. Sie haben Wettersensoren an 3 Standorten in Ulm und Neu-Ulm bereits platziert und möchten wetterabhängige Vorschläge liefern können, um so die bestmöglichsten Anreize zu setzen, dass man sich eben auch gesund und umweltschonend verhalten kann und sie als Fachexpertin, als studierte Informatikerin am der Fakultät für Informationsmanagement. Sie kümmert sich um die App serverseitig und hat natürlich auch bei der Sensorentwicklung ganz groß mitgeholfen und mitentwickelt. Da haben wir auch gehört, es gibt noch viele, viele Ideen, wie das alles wachsen kann. Und es ist schon viel Arbeit passiert, aber die nächsten Schritte, die sind natürlich interessant. Wir haben schon gehört, Ende des Jahres soll die App fertig werden und dann nächstes Jahr für die Testpersonen zur Verfügung stehen. Wie geht's dir damit? Wie ist dein Ausblick auf den weiteren Projektverlauf?
Definitiv mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich. Also ich habe ja jetzt dann 2 Jahre da reingesteckt. Dementsprechend sieht man auch, wie viel Herzblut da von mir natürlich auch drinnen ist. Das heißt, ich bin schon traurig, dass es jetzt dann zu Ende ist, aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass wir so weit gekommen sind. Es war zwischenzeitlich war auch die Überlegung, da war es lief es nicht so gut im Projekt, ob wir es überhaupt schaffen, die App fertigzustellen. Aber ich werde die Hochschule zum Glück nicht verlassen. Das heißt, da bin ich ganz froh, dass ich zumindest meine Kollegen und alles behalten darf.
Das heißt, du bleibst an der Hochschule, aber das Projekt wird Ende des Jahres dann leider auslaufen.
Genau.
Das war es also dann leider mit eurer ganzen Arbeit. Würdest du lieber noch gerne dran weiterarbeiten, weiter forschen und noch mehr herausfinden? Oder sagst du, du freust dich jetzt irgendwo auch auf neue?
Ich freue mich tatsächlich sehr auf meine neue Stelle. Ich glaube, da kann ich dann auch noch mal sehr viel Neues lernen. Das gefällt mir einfach immer sehr an der Hochschule, dass man da die Möglichkeit hat, so viel sich trotzdem noch weiterzuentwickeln, auch nach einem Studium. Und ich denke, da ist eine neue Stelle auf jeden Fall gut dabei.
Es freut mich auf jeden Fall, dass du 2 schöne Jahre hattest im Living City Projekt, da so tatkräftig mitgearbeitet hast und dieses Projekt an den Start bringen wirst noch, wenn es Ende des Jahres dann in die Testphase übergeht. Und wir nähern uns damit auch zunehmend dem Ende unserer gemeinsamen Sendung. Deswegen bleibt mir natürlich nur für das Projekt alles, alles Gute zu wünschen, beziehungsweise dir natürlich auch für deine neue Stelle. Wir sind gespannt, ob wir von diesem Projekt hören, ob wir die App irgendwann in naher Zukunft, wer weiß, in 1-2 Jahren alle auf unserem Smartphone haben und damit gesund und umweltschonend mit unserem Verhalten durch die Welt gehen, in unserem Privatleben, im Berufsalltag und somit unseren Beitrag leisten können, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Genau.
Gibt's von dir, von deiner Seite aus noch irgendwas, was du uns sagen möchtest, zum Beispiel, wo man noch Informationen zum Projekt finden kann?
Am besten einfach über Google die Projekt-Homepage von Living City, über HNU finden. Da findet man zusätzliche Infos oder einfach auch eine Mail an uns schreiben. Die E-Mail ist living.cities@hnu.de. Cities allerdings in der Mehrzahl diesmal. Genau, also da freuen wir uns immer gerne auf irgendwelche Anfragen.
Da könnt ihr also weitere Informationen zum Projekt finden, euch informieren, vielleicht sogar eure Testpersonen, werden die auch darüber gefunden?
Ja, sehr gerne.
Wer also Lust bekommen hat in der vergangenen Stunde auf dieses Projekt und sagen will, Mensch, da will ich mitmachen, da will ich die App probieren und meine Erfahrungen für diese Forschung zur Verfügung stellen, der kann sich auch dort um einen Probandenplatz bewerben und da in Kontakt mit dem Projektteam treten. Und dann werden wir hoffentlich schöne Ergebnisse, informative Ergebnisse haben. Und die Testpersonen können gegenseitig Challenges machen und sich vergleichen und schön als Währung die Ulmer Spatzen, wie wir es vorher gehört haben, sammeln. Raffaela, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst und uns so ausführlich über das Projekt berichtet hast und wünsche natürlich für die Zukunft alles Gute und nochmal herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.